Wer überredet dich zum Laufen?
Eine Freundin, die ihren ersten Ultra laufen wollte. Und ich war eh in Grado und habe mir gedacht, na gut, dann laufen wir halt den 15er. Also.
Wir fangen einfach an?
Ja.
Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lauf, Alter, dem Lauf-Podcast aus Wien mit Egon Theiner. Hallo Egon.
Hallo Tom.
Wir sitzen wie immer beim WeMove, das hört man ein bisschen im Hintergrund. Und unhöflich wie wir sind, lassen wir unseren Gast nicht gleich zu Wort kommen, weil der Egon stellt traditionell vor, wer heute unser Gesprächspartner oder unsere Gesprächspartnerin ist. Bitte, Egon.
Und ich stelle ja meistens auch in aller Kürze vor, der Gast soll ja dann auch was zum Erzählen noch haben. Es ist eine für mich sehr faszinierende Persönlichkeit und Läuferin, die in meiner Wahrnehmung immer so ein bisschen unter dem Radar unterwegs ist. Sie taucht immer wieder auf. Man trifft sie auf wunderschönen Trailrunden rund um Wien. Läuft relativ wenig Rennen, aber dann doch und wenn, dann sehr, sehr gut. Und ich bin hoch erfreut, dass wir heute Nina Pilat hier bei uns im WeMove haben.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Liebe Nina, der Egon hat es gerade gesagt, du läufst oft unter dem Radar. Ich muss jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe, wie der Egon gesagt hat, er hat dich eingeladen, habe gesagt, Nina, wer? Wenn man dich bittet, dich vorzustellen, was erzählst du dann für eine Geschichte?
Ich laufe sehr gerne, allerdings nicht so ernsthaft wie viele andere Leute, deswegen auch die wenigen Rennen. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Trainingsplan, weil mir das, glaube ich, komplett die Lust am Laufen verderben würde. Und ich laufe wahrscheinlich für sehr viele Leute auf hohem Niveau. Für meine Bubble nicht so, weil ich bin mit lauter Leuten unterwegs, die dauernd so 100, 200 Meiler laufen und das mache ich nicht. Ich laufe eher nach Lust und Laune, unter der Woche mal mit Freunden, auch Crossfittern und Hyroxern, einen Zehner, einen schnelleren, aber sonst am Wochenende meistens mit Trailrunning Vienna auch, um hier kurz Werbung zu machen. So 20 bis 30 Kilometer, was für mich auch eine angenehme Distanz ist.
Abgesehen von Laufen hast du ja auch noch einen Beruf, du hast nämlich eine Familie. Ganz kurz nur, wer bist du?
Ich leite die Forschungsgruppe für Herztransplantation auf der Medizinischen Universität Wien, auf der Herzchirurgie, mache dort Forschung, um quasi Herztransplantierten ein besseres Leben zu ermöglichen, irgendwie dem Körper zu sagen, hey, das neue Organ ist eigentlich super, stoß das nicht ab. Also wir versuchen hier Toleranz zu induzieren, damit diese lebenslange Abhängigkeit von den Immunsuppressiven und die Nebenwirkungen wegfällt. Privat habe ich eine Tochter, die 13 ist, also gerade zum Teenie geworden ist. Und sonst ja auch noch sehr viele zeitfressende Hobbys und immer Evenix-Zeit, wie es uns allen so geht.
Das Laufen ist für dich Ausgleich zu einem stressigen, spannenden wissenschaftlichen Beruf oder ist es die Ergänzung dazu?
Laufen ist für mich vor allem Me-Time, also wo andere klassisch meditieren, gehe ich halt eine Runde laufen, weil ich da abschalten kann. Ich mag auch die Bewegung, brauche auch die Bewegung. Jeder, der mich kennt, weiß, dass wenn ich eine Woche nicht laufen war, ich quasi unausstehlich bin. Genauso wie wenn man mich nicht regelmäßig füttert. Und ja, ich laufe wirklich gern.
Entschuldigung, du beschreibst dich gerade als Tamagotchi. Das ist irgendwie
ja, das ist okay.
Nein, das ist nicht okay. Aber das heißt, du brauchst das Laufen auch für dich selbst. Also andere mögen dich nicht, wenn du eine Woche nicht läufst. Magst du dich, wenn du eine Woche nicht läufst?
Nein, weil ich total grantig bin. Ich werde total grantig. Mir fehlt dieser Ausgleich durch Bewegung.
Jetzt bist ja, wie wir ja in den ersten Minuten schon erfahren haben, ja nicht so schlecht unterwegs. Wie hat jetzt deine Sportkarriere, wie hat deine Laufkarriere begonnen?
Meine Laufkarriere hat begonnen eigentlich während, wie ich Mitte 20 war, während meines PhDs, wo ich halt mit Kollegen immer wieder mal nach der Arbeit laufen war, aber eher so Türkenschanzbar, kleinere Runden, 8 bis 10 Kilometer. Und ich habe mich dann mit 30 für meinen ersten Halbmarathon angemeldet, was ich damals noch dachte, so, boah, einen 21er einmal im Jahr, eine Wahnsinnsleistung. Und den bin ich dann auch gelaufen, allerdings etwas reduziert, weil ich damals gerade in der 12. Woche schwanger war mit meiner Tochter.
Ich habe damals noch geglaubt, 21 Kilometer, das ist so eine Wahnsinnsleistung. Ich laufe sehr oft mit Leuten, für die sind 5 Kilometer, 10 Kilometer wirklich eine Wahnsinnsleistung. Das klang jetzt ein bisschen von oben herab.
Ja, ich wollte es nicht überheblich rüberbringen, aber ich bin mein ganzes Leben lang schon recht sportlich, habe als Kind auch Tennis gespielt, sehr lange Handball gespielt. Also jetzt 10 Kilometer zu laufen, war für mich nie ein Problem, wo ich auch sehr dankbar bin. Also A, weil ich es gewohnt war, seit ich ein Kind bin, und B, auch weil es der Körper halt hergibt. Mhm. Aber dennoch, diese 21 einmal zu laufen und zu schaffen, war für mich damals schon was, was ich mir noch nicht vorstellen konnte.
Du bist, auch wenn du studierte Biologin bist und wenn du in der Forschung arbeitest, trotzdem in einem Gesundheitsumfeld. Du weißt vermutlich, dass 70% der Österreicherinnen und Österreicher, die von der WHO empfohlenen 150 Minuten lockerer Bewegung pro Woche nicht schaffen. Ich nehme an, dass jeder von uns das so ziemlich am Tag hinlegt. Wenn du in der Straßenbahn fährst und die Menschen rund um dich siehst, was denkst du da zu ihrem Bewegungsvolumen, zu ihrem Gesundheitsdenken, zu ihrer Sportlichkeit? Man fährt ja nicht blind, ne?
Das ist sehr schwierig. Ich finde, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Deswegen auch die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Also, aber allein schon, wie unsere Gesellschaft quasi Ernährung und Sport sieht und wie wenig das quasi in der Schule schon den kleinen Kindern näher gebracht wird, zeigt ja auch, dass Leute überfordert sind mit, wenn ihnen der Arzt sagt, naja, ändern Sie Ihre Ernährung und bewegen Sie sich ein bisschen. Weil es immer viel leichter ist, da kann man ja 3 Pulver schlucken und dann passt es eh wieder.
Und wie ändert man das? Es wird von der täglichen Turnstunde, wird seit ich in Österreich bin, seit 30 Jahren.
Seit Maria Therese die Schulpflicht eingeführt hat, vermutlich.
Was wären jetzt da Ansätze oder leichte Ansätze zu sagen, okay, lass uns einmal auf den Weg gehen und dann kommen wir vielleicht in 200 Jahren dorthin?
Ich glaube, dass halt gerade ein bisschen was über gesunde Ernährung, und das muss ja jetzt keine Körnelfressereien sein, aber eigentlich, was nehme ich zu mir, was ist eigentlich das Problem an so High-Processed Food und wie sollte man sich im besten Fall ernähren, dass das irgendwie in den Köpfen der Erwachsenen, aber auch der Kinder überhaupt nicht verankert ist, weil wie sollte es auch, die wissen ja nichts drüber. Die glauben wahrscheinlich, dass Würstel wird quasi irgendwie gemacht im Supermarkt, aber auch dieser Bezug zu den Tieren, und ich bin jetzt kein Veganer, ich will jetzt doch da gar nicht fleischlose Ernährung als das Beste propagieren, aber ein bisschen mehr Bewusstsein für wie viel und was wir eigentlich da täglich in uns reinstopfen, wäre schon, glaube ich, ein erster guter Schritt.
Pflichtfachernährung?
Ja, wäre vielleicht ein guter Anfang.
Und noch eine Nachfrage, bist du Veganerin?
Ich bin keine Veganerin, ich bin Vegetarierin, esse allerdings Fisch. Das ist allerdings schon seit ich ein Kind war, einfach weil mir Fleisch nicht schmeckt und ich die Haptik nicht mag. Also ich will niemandem sagen, ihr müsst ganz auf tierische Lebensmittel verzichten, mehr Bewusstsein. Vor allem mehr Bewusstsein auch fürs Tierleid würde ich gern hier rüberbringen.
Du hast gesagt, du hast eine 13-jährige Tochter. Wie bewegt ist die? Wie sportlich ist die? Und wie sehr ist die Mama da Vorbild? Mit 13 ist man gerade in einem Alter, wo die Eltern doch eher irgendwie das abschreckende Beispiel sind. Ne?
Also Gott sei Dank nicht. Meine Tochter ist sehr sportlich. Ich habe allerdings auch früh damit angefangen. Ich glaube, ich habe sie mit 3 zum ersten Mal für diesen Käferlauf in Prater angemeldet. Sie hat dann auch viele so Obstacle Races mitgemacht, aber immer just for fun, mit Freunden, um eben diesen Spaß an der Bewegung näher zu bringen. Sie sieht ja auch an mir, dass ich, wenn ich jetzt nicht in der Arbeit bin, meistens irgendwie sportlich unterwegs bin. Sie war mit mir auf Surfurlauben, auf Wakeboardurlauben, laufend unterwegs.
Aber wir kommen jetzt zu deinem Laufen. Du bist einen 21 Kilometer Lauf dann gelaufen, und auch wenn dein Umfeld 100 Meiler, 200 Meiler läuft, ist zwischen einem Halbmarathon und einem Ultra, egal wie lang der jetzt ist, dann doch auch eine ganz, ganz lange Weg- und Zeit- und Trainingsstrecke, auch eine Motivationsstrecke.
Ja, also von meinem ersten Halbmarathon, den ich dann auch jährlich wiederholt habe, das war irgendwie so mein Jahresfixpunkt, meinem ersten 100-Kilometer-Lauf war es eigentlich, ich war dazwischen ein Jahr in Sydney, wo ich auch gelernt habe, das erste Mal so allein länger als eine Stunde zu laufen, einfach weil es schön war am Strand. Ich habe dann eigentlich jahrelang sehr viel Crossfit auch gemacht und Wakeboarden, habe mir dann die Schulter komplett ruiniert, bin drum mehr aufs Laufen reingekippt, habe dann auch quasi die ganze Gruppe rund um Trailrunning Vienna kennengelernt. Trailrunning Vienna werden hoffentlich sehr viele kennen. Oder wenn nicht, dann sollten Sie es jetzt googeln. Das ist eine sehr nette Laufgruppe, die gerade für Einsteiger
auch die ersten paar Kilometer am Trail ermöglicht, in einer Gruppe, mit viel Spaß und ohne dieses, das schaffe ich nie, weil das machen nur die ganz Orgen, sondern man kann ganz einfach am Kobenzl rauflaufen am Nachmittag und ist schon Trailläufer.
Also da möchte ich auch eine Lanze für Trailrunning Vienna brechen. 2017 habe ich auch beim Werner Meierl meine ersten Lauferfahrungen auf den Trails gemacht und kann nur das bestätigen, was jetzt Nina auch gesagt hat. Echt eine tolle Gruppe, gerade für Einsteiger, die mal 10 Kilometer, 200, 300 Höhenmeter in der Natur laufen wollen, absolut zu empfehlen.
Das Einsteigen, die Einsteigergruppen habt ihr jetzt beide angesprochen. Wie wichtig ist es denn da, eine niedrige Hürde zu finden am Anfang?
Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil die meisten Leute, wenn sie Trailrunning hören, eben an die ganzen ultra-alpinen Bergläufe denken und das ist nicht so. Auch wenn man jetzt im Prater mal abseits der Hauptallee läuft, ist man ja quasi schon Traillaufen.
Du kommst aus der Wachau,
ja.
Also bist in der Natur quasi aufgewachsen.
Bin schon Trail gelaufen, bevor ich wusste, dass es Traillaufen heißt.
Gut so.
Den Wachau-Marathon schon gelaufen?
Ich bin den Wachau-Marathon ein einziges Mal gelaufen, auch nur den halben. Das war auch mein letzter Straßenlauf, ich glaube 2018 oder 2019. Hatte damals auch meine Bestzeit, weil es halt eine schnelle Strecke ist. Muss allerdings sagen, es war total anstrengend und schlimmer als mein erster 100-Kilometer-Lauf.
Weil man auf der Straße mehr unter Druck steht, was Pace angeht. Wenn du jetzt sagst, schlimmer.
Weil Straßenläufe meiner Erfahrung nach sehr viel stressiger sind, auch wie es schon im Start zugeht, dass man früher dort sein muss, alle sich im Startblock drängen, die Leute irgendwie nicht so plauderlaunig sind, wie das meistens bei den Trailläufen ist und du halt von Anfang bis Schluss deine Pace auf quasi Anschlag durchlaufen musst. Am Trail hast du immer wieder dazwischen Passagen, wo du gehst, wo es bergab geht. Gerade bei den langen Läufen läuft man eben nicht so am Limit, zumindest nicht die ganze Zeit. Das ist der große Unterschied.
Ich habe mit dem Wachau-Marathon eher das Problem, dass es so genau das Gegenteil eines Traillaufs, weil mehr Straße als Wachau-Marathon und weniger tatsächliches Landschaftserlebnis, so nett der Ausblick ist, gibt es nicht. Und ich finde, der ist ein super Vorbereitungslauf und es ist nur so, links der Berg, vor mir die Straße, rechts der Fluss und dann kommt diese fürchterliche Schlussschleife, wo man das Ziel schon sieht und dann noch raus nach Stein noch einmal laufen muss. Da habe ich erwachsene Männer weinen gesehen, weil du willst, dass der Schaß jetzt endlich vorbei ist. Ne?
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich kannte die Strecke, ich kenne ja auch die Altstadt von Krems sehr gut und ich wusste, dass es noch eine Schleife gibt, aber wenn du dann beim Ziel quasi vorbeiläufst und dann, ich glaube, es sind noch knapp 2 Kilometer, die du hast, auch über Kopfsteinpflaster, es ist furchtbar. Also es ist mental wirklich, wirklich fordernd.
Aber das weiß jeder und trotzdem ist es, wenn man das erste Mal dort ist, denkt man sich, bitte jetzt nicht, ich möchte die Kurve drehen. Aber trotzdem, der Wachau-Marathon ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lauf für die Vorbereitung auf andere große Läufe, für heimische Läuferinnen und Läufer. Warum nachher keine Straßenläufe mehr?
Eigentlich meine einzigen 2 Straßenmarathons, die in Wien waren und eben auch dieser letzte Halbmarathon in der Wachau waren. Eigentlich bin ich nur gelaufen wegen einer Wette, die ich mit meinen Studenten hatte, nämlich dass ich schneller bin als sie.
Und
beim
gewonnen?
Ganzen auch in der Staffel. Ein Kollege, ein sehr junger Kollege, hat mich beim Halbmarathon tatsächlich um 2 Minuten stehen lassen. Dafür habe ich ihm dann, glaube ich, beim ganzen Marathon 20 abgenommen. Also es ist dann schon, dass man mit dem Alter auf den Langstrecken besser wird, deutlich zutage gekommen.
Und was da, glaube ich, noch dazu kommt, es gibt ja auch so Parameter, wo man sozusagen wie die Leistung von Männern und Frauen auf Körpergewicht, Leistungsfähigkeit und Kraft dann quasi runterrechnet.
World Athletics hat da eine Punktewertung, bei der dann eben diese Leistungen miteinander verglichen werden.
Dazu möchte ich sagen, das ist ein Thema, mit dem ich mir auch sehr schwer tue, dieses genderspezifische Leistungsbewerten, weil natürlich, wenn man jetzt quasi an der Weltspitze sieht, haben Männer gewisse Vorteile muskulär gegenüber Frauen. Das steht außer Frage. Ich glaube, im Durchschnittssport ist das aber nicht ganz so schlimm. Und deswegen mein persönliches Erlebnis dazu, ich bin beim Dirndltal damals beim 55er wirklich als 4. insgesamt ins Ziel gekommen, wo mir dann gesagt wurde, naja, nicht schlecht für eine Frau. Und dieser Zusatz für eine Frau hat mich schon irgendwie sehr geärgert, weil es ist einfach eine gute Leistung.
Es ist eine Spitzenleistung.
Spitzenleistung. Nicht vielleicht für eine Frau vierte Platz.
Du, ändert sich da was, glaubst du? Oder?
Ich hoffe stark, dass sich da was ändert. Wobei, wenn man sich die derzeitige politische Lage anschaut, weiß ich nicht. Wir waren, glaube ich, auf einem guten Weg. Mhm. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Andererseits ist ja jetzt gerade kürzlich Kirsty Coventry zur ersten Präsidentin, zur ersten Frau an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden. Also Frauen drängen schon auch immer mehr, was heißt drängen, kommen immer mehr in Spitzenpositionen. Also ich bin davon zuversichtlich, dass sich da grundsätzlich was ändert.
Ja, wurscht, ob es jetzt quasi im Sport ist oder sonst in irgendwelchen Betrieben oder in der Politik. Man sollte einfach aufhören, das aufs Gender runterzubrechen, sondern einfach die Leistung der Person sehen, wie gut sie für diesen Job geeignet ist.
Wir sind hier im WeMove Running Store. Man hört im Hintergrund, dass hier eifrig verkauft wird. Ich hoffe, das stört euch, wenn ihr uns hier zuhört, nicht. Ich kann euch nur einladen, sucht euch, wenn ihr Schuhe einkaufen geht, ein gutes Schuhgeschäft mit guter Beratung und kommt deswegen auch zu dir. Wie wichtig ist denn Ausrüstung für dich?
Sehr wichtig. Weil gerade bei den langen Läufen spielt natürlich die Qualität der Ausrüstung eine große Rolle. Wie praktisch es ist, wie viel man mitnehmen kann, ob du nachher komplett aufgewetzt bist oder nicht, dass es schnell trocknet, dass es leicht ist. Und natürlich auch die Motivation, wenn man sich schöne Sachen neue kauft.
Ist es eine Motivation? Also wenn ich denke jetzt Trailrunning, ich habe da eine Episode aus meinen Trailrunning-Anfängen, Schwarzach-Trail, eine Person, die perfekt eingekleidet war, die ich fragen wollte, kommst du gerade aus dem Schaufenster von einem Geschäft? Und wir haben gewusst, der Schwarzach-Trail ist lang und es wird matschig, es wird regnen etc. Wenn ich jetzt laufen gehe, wenn ich rausgehe zu einem Trail ran, es ist mir wirklich absolut egal, wie ich gerade ausschaue, was ich gerade anhabe. Es kommt ohnehin alles schmutzig und verdreckt und verschwitzt zurück.
Ja, das stimmt, aber sich neue Sachen zu kaufen und schöne Schuhe macht trotzdem immer Spaß. Vielleicht bin ich da sehr Mädchen, aber ich kenne sehr viele Männer, denen es genauso geht. Ja. Es ist einfach eine zusätzliche Motivation, wie ich dann wirklich am Trail ausschaue. Du hast halt dann deine Lieblingsoutfits, die manchmal auch überhaupt nicht zusammenpassen, einfach weil es angenehm ist. Aber neue Sachen kaufen macht trotzdem manchmal so das extra bisschen Motivation, wenn man sich für Rennen anmeldet und denkt, ah, dafür haben wir vielleicht wieder neue Schuhe, ein neuer Rucksack oder irgendwas nicht.
Dennoch hast du ja gerade vorher ja auch gesagt, du läufst relativ wenig Rennen, bist aber sehr viel trainingstechnisch unterwegs. Beschreibe mal so deine Laufwoche und dein Jahresprogramm, wenn es jetzt um Wettkämpfe geht.
Naja, mein Jahresprogramm ist, ich habe eigentlich vor längerer Zeit gesagt, ich möchte keine Rennen mehr laufen, weil es mir zu stressig ist und weil ich einfach dieses mich auf Rennen vorbereiten nicht mag und auch nicht mache. Ich habe mich allerdings jetzt für dieses Jahr für den Transalpiner-Run angemeldet mit einer Freundin.
Ihr beide lacht, ich habe keine Ahnung, wo ist der, wann ist der, wie lang ist der?
Das ist ein Lauf Österreich, Schweiz nach Italien, 7 Tage, ungefähr 250 Kilometer, auch sehr, sehr viele Höhenmeter.
15.000 ungefähr.
Ja, ungefähr.
Aber ich laufe keine Rennen.
Habe ich schon mal probiert, musste damals leider nach 6 Tagen aufgeben, weil ich einfach nichts mehr essen konnte und das ist dann halt schon ein großes Problem. Und ich glaube, das ist einfach auch ein schönes Erlebnis, wenn man es nicht zu stressig sieht, sondern einfach die Landschaft genießt und dass man einfach diese volle Verpflegung hat und die Möglichkeit, da so wirklich wunderschöne Trails zu laufen mit Gleichgesinnten, weil eine Bekannte von mir hat mal gesagt, auch die meisten Rennen sieht sie halt als, oh, it's a nice Sunday hike with provided snacks. Und das ist auch das, wie es ich sehen mag. Also es ist.
Entschuldigung, die meisten Leute, ein Sunday hike, das geht einmal mit dem Auto zum Parkplatz vom Gasthaus, dann geht man über den Parkplatz, geht ins Gasthaus und dann war man wandern in der Wahrnehmung der Österreicherinnen und Österreicher. Sag nicht ich, sondern sagen die Autoren und Autorinnen der jährlich erscheinenden Sportstudie, dass schon 20 Minuten Spazierengehen im Wienerwald als Sunday-Hike da ist. Also da fallen jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in Ohnmacht, wenn du sagst, irgendwie 7 Tage laufen, am 6. habe ich halt leider aufgeben müssen, das ist ein Sunday-Hike with Snacks.
Der Transalpine ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber generell auch zum zum Beispiel Lindkugel, der ein irrsinnig netter Trail gerade für Einsteiger ist. Es gibt eine 10 Kilometer Distanz, die kann man auch wandern. Hat nette Leute am Trail, hat Labestationen, hat im Kuchen, im Ziel meistens einen Kuchen als Belohnung. Also ich will eher den Leuten näher bringen, seht es so, ihr müsst's, und das ist vor allem unter den Straßenläufern so irgendwie die Prämisse, ihr müsst's nicht durchlaufen, dann wandert's dazwischen ein paar Kilometer, genießt's die Trails.
Jetzt bist du auf einem anderen Niveau unterwegs als ich. Ich habe den Transalpine im Vorjahr gemacht. Jetzt herzugehen und zu sagen, ich bereite mich darauf nicht vor, ich trainiere nicht darauf hin, das nehme ich auch dir nicht ganz ab.
Ich habe tatsächlich keinen Plan. Was ich mache ist, ich habe mich von einer Freundin überreden lassen, schon diesen Jänner meinen ersten Ultra in diesem Jahr zu laufen. Das war der Corsa de Labora, die 55. Da war ich aber eher als Pacemaker mit, weil sie ihren ersten Ultra laufen wollte.
Du bist siebte oder sechste geworden, oder? Hast auf alle Fälle Top 10.
Ja, ich glaube, die Alterswertung haben wir sogar gewonnen.
Glaubst du?
Per Zufall. Glaubst du?
Ich schaue halt, dass ich sehr viele Longruns an den Wochenenden mache. Auch mit meinen Freunden viel am Berglauf. Da habe ich eben eine sehr nette Bubble und Leute, mit denen das gut möglich ist. Also, dass man einfach mal am Wochenende sagt, ich hätte gerne einen 20er, 30er, 40er. Wer läuft gerade irgendwo? Laufen wir Kineck Hocheck? Laufen wir nach Bruck an der Mur? Also es ist... Ich habe halt wirklich die Möglichkeit, dass ich immer sowas einplanen kann. Sonst habe ich mich im Sommer auch noch für 4 Tage Karnischen Höhenweg mit dem Gerhard Schiemer und der Johanna Simmer angemeldet. Das ist meine Vorbereitung, die ich geplant habe. Sonst hoffe ich, dass mich meine Freunde auf möglichst viele Bergabenteuer mitnehmen in der Zwischenzeit.
Also viele Kilometer, viele
Höhenmeter. Viele Kilometer sammeln, viele Höhenmeter vor allem. Mhm.
Hast du einen Überblick, auf wie viel du da kommst im Jahr?
In meiner Bubble auf relativ wenig, aber es sind schon so 1500 Kilometer im Jahr jetzt im Durchschnitt gewesen, die letzten Jahre.
Das finde ich jetzt spannend. Die meisten Leute in meiner Bubble, wenn der Egon diese Frage stellen würde, entweder wissen sie es auswendig oder sie schauen auf Strava. If it ain't on Strava, it didn't happen.
Jein. Ich muss sagen, ich habe mich auf Strava angemeldet, weil mich mehrere Freunde quasi darum gebeten haben. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, in meiner Bubble einige Leute, die sich meine Strava-Posts sehr viel genauer anschauen als ich. Ich muss dann allerdings sagen, ich bin auch die, die am Parkplatz die 200 Meter fertig rennt, dass der runde Zahl ist.
Ah, du bist das?
Ja, ich bin das.
Warum ist das wichtig, dass da eine runde Zahl ist?
Weiß ich nicht, mein persönlicher innerer Monk.
Das heißt, man sieht dich dann dreimal ums Auto laufen, damit es sich ausgeht?
Ja, manchmal. Gerade so, wenn dann so steht 29,87, das auf Strava schaut 30 einfach besser aus. Fühlt sich im Kopf besser an.
30,01 dann halt, ne?
Na, da muss man dann wirklich bei 30 aufhören.
Wenn auf dem Trainingsplan steht 30 Kilometer, mache ich es auch. Wenn ich für mich unterwegs bin, ist es mir absolut wurscht.
Der kommt bei mir dazu, ich habe keinen Trainingsplan.
Also der innere Monk, ich hätte es genauso formuliert, der hat halt dann doch ein sehr, der übernimmt dann die Rolle des Trainers.
Es ist jetzt zweimal am Rande gekommen und du hast dann immer gleich die Kurve gekratzt. Du bist den ersten Ultra einer Freundin von dir mit ihr gelaufen und habt beide gleich einmal die Altersklasse gewonnen. Der Egon hat dann eingeworfen, Weltmeisterin aus Versehen. Du lächelst trotzdem, wenn man sagt, dass du einen Stockerlplatz hast, dass du gewonnen hast. Also so ganz so unwichtig ist es ja dann doch nicht, das Ergebnis, oder?
Jein. Also ich habe jetzt selten eine Zeit im Kopf, die ich erreichen möchte oder muss bei einem Trailrun. Es war bei den Straßenläufen auch ein bisschen anders, weil da kann man es natürlich auch besser einschätzen. Natürlich macht es Spaß, wenn man einen guten Tag hat vor allem und selber seine Leistung abrufen kann. Natürlich ist es dann auch nett, wenn jetzt nicht sehr viele gute Läufer angemeldet waren und sich ein Stockerplatz ausgeht.
Mhm. Ist es dann netter, wenn doch gute Läufer angemeldet waren und trotzdem ein Stockerplatz dabei? Du machst deine Leistung. Das ist übrigens auch etwas sehr Typisches in meiner Wahrnehmung, wie Frauen und Männer ihre eigenen Leistungen dann relativieren. Du tragst dich selber runter, um es auf Wienerisch zu sagen.
Ich tue mir sehr schwer mit dem Konkurrenzdenken, weil ich da auch sehr schnell drauf reinkippe und dann unzufrieden bin mit mir selber und mit allem. Und dann vielleicht mir denke, ich soll doch trainieren, dass ich besser bin. Deswegen nein. Und das habe ich vor allem auch beim CrossFit gelernt, wo man quasi sich gegenseitig zu Höchstleistungen pusht ohne quasi jetzt diese starke Konkurrenz denken, ich muss besser sein als der andere.
Läufst du mit oder gegen die Leute, mit denen du unterwegs bist?
Ich laufe immer mit den Leuten. Und ob das jetzt mit Laufanfängern 5 Kilometer ist oder mit irgendwelchen Wahnsinnigen an 30er am Wochenende, ich passe mich auch gern an. Ich habe auch bei Trailrunning Vienna den Ruf, boah, die rennt so schnell und wenn die angemeldet ist, laufe ich dann vielleicht lieber doch nicht mit, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich kann mich jedem Tempo anpassen. Ich mag auch diese mehrstündigen, klingt das schon wieder so überheblich, aber auch wenn es nur ein lockerer 2-Stunden-Lauf im Wienerwald ist, ich mag es auch mal, wenn es gemütlich zugeht.
Wir wollen hier den Leuten Mut und Lust machen, sich bei Gruppen wie Trailrunning Vienna anzumelden.
Offizielle Trailrunning Vienna-Läufe, wie sie von Werner Meierl ausgeschrieben werden, da wird immer sehr drauf geschaut, dass keiner irgendwie davon rennt, dass niemand die Gruppe zerstört und dass sich wirklich alle um den Langsamsten kümmern.
Wenn es sein soll oder muss, gibt es mehrere Gruppen und der oder die Langsamste macht immer das Tempo.
Nina, zurück zu dir. Wir haben jetzt immer wieder, also ich habe immer wieder versucht, runterzubrechen auf normale Läuferinnen und Läufer. Wie macht man Einsteigerinnen, Einsteigern Lust, diesen einen Schritt weiterzumachen, diesen One Step Beyond zu gehen?
Naja, ich würde ganz einfach sagen, wenn man quasi eine gewisse Grundfitness hat, das heißt, ich kann in einem gemäßigsten Tempo zumindest im flachen 10 Kilometer laufen, würde ich jedem empfehlen, zumindest in Wien, schaut's doch mal bei Trailrunning Vienna vorbei, probiert's das mit den Höhenmetern. Und dann wird sehr schnell klar, dass man Höhenmeter ja nicht, wie viele Leute glauben, läuft, sondern meistens geht bergauf. Bergab ist dann was für viele Leute schwierig ist, wenn sie das nicht schon als Kind gewohnt sind, dass sie Stätten runterrennen, dass sie Angst haben vor der Geschwindigkeit bergab. Wobei da ist wie beim Skifahren, wie beim Mountainbiken, Geschwindigkeit ist eigentlich dein Freund und du läufst sicherer mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist manchmal schwierig am Anfang, aber es muss ja auch keiner schnell bergab laufen.
Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Trailversuch, das war eben so eine Einsteigerrunde, so keine Ahnung, 10 Kilometer, 200 Höhenmeter und dann geht diese Forststraße so leicht bergauf zur Kreuzeiche da in der Nähe des Kobenzl und ich bin an der Kreuzeiche angekommen und habe sowas von gekeucht und habe geglaubt, die 200 Meter müssen wir jetzt eh schon gemacht haben und in Wirklichkeit war es eigentlich nur gar nichts. Und da einfach den Mut haben, reinzukommen, die ersten Schritte zu machen, zu sehen, wie das funktioniert, wie das läuft, kann und will auch ich jedem nur empfehlen. Und wenn wir jetzt auch gerade von meiner Seite so oft über Ultramarathon und Ultratrails etc. reden, es geht ums Laufen, es geht um die Freude an der Bewegung, an der Natur. Und ja, das sind im Grunde die Kernaussagen, die wir ja auch im Laufalter ja vermitteln wollen.
Nina, du hast uns von deinen aktuellen Plänen, aktuellen Zielen erzählt, aber gibt es so eine Bucketlist in deinem Kopf, auch wenn es keine Wettkämpfe sind, die du als Wettkampf laufen möchtest, wo möchtest du denn noch laufen? Sei es Region, sei es Veranstaltung?
Lustigerweise habe ich da überhaupt keine Bucketlist. Ich würde gern das auf dem Niveau, wie ich es jetzt mache, beibehalten und da ist immer meine Benchmark, was jetzt wahrscheinlich für viele Leute auch wieder abgehoben klingt. Ich war irgendwann einmal vor einigen Jahren mit dem Werner auf der Rax und es war so ein schöner Tag und wir waren so gut unterwegs, dass wir gesagt haben, naja, lauf mal runter und lauf mal am Schneeberg auch noch rauf. Mhm. Also dieses einfach, wenn man draußen ist, dass man weiß, naja, wenn es jetzt noch 3-4 Stunden weitergeht, hat mein Körper kein Problem damit. Und es ist einfach so ein schöner Tag, dass ich das genießen möchte.
Das heißt, du sitzt nicht da, hast eine Liste von Traumläufen, sei es irgendwo in Thailand, auf Mauritius, in Vietnam oder in den Anden und sagst, da möchte ich auch nochmal hin, laufend?
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich probiere den Transalpinen noch einmal, weil es einfach wirklich wunderschön ist. Aber sonst haben wir gerade in und um Wien so viele schöne Trails.
Ansonsten könnte ich ja den Barclay-Marathon ja noch empfehlen. Dieses Wahnsinnsrennen in Tennessee, 45 Teilnehmer, kein einziger im Ziel.
Vielleicht jetzt, wo du es sagst, eine Ausnahme, weil Freunde von mir das vor kurzem auch gelaufen sind. Ich würde es allerdings nicht als, ich weiß nicht, ich glaube es waren 160 Kilometer, ich würde es als Mehrtagesexpedition machen, Cornwall. Soll so landschaftlich so super schön sein, das würde ich gern mal laufen.
Fahr hin, ja. Ja, ja. Erzähl uns dann von dort.
Es ist halt dann aufwendig, wenn man vor allem auch noch quasi ein Kind und andere Hobbys hat. Und wenn ich wegfliege, dann würde ich ja immer lieber zum Surfen wegfliegen als zum Laufen.
Kann man das nicht kombinieren?
Kann ich daheim auch.
kann man sicher, aber wenn einem dann schon von einem alles wehtut, hat man dann vielleicht nicht genug Kraft, das andere noch zu machen. Es ist schwierig.
Und da komme ich jetzt zu einem für mich letzten Thema, die Komplementärsportarten, die Bewegungen. Du hast vorher gesagt, irgendwie, dass du doch auch ein bisschen Hyrox gemacht hast, glaube ich.
Hyrox ist ein Tag im Jahr, den man in einer Halle trainiert, aber sonst mache ich das, also man kann ja auch im Park Burpees machen und Runden laufen.
Aber generell, wie wichtig ist es, nicht nur zu laufen?
Ist sehr wichtig. Manchmal mag ich dieses Crossfit oder Hyrox-artige recht gern, dieses einfach sich ganz körpermäßig komplett wegschießen. Mhm. Und auch dieses Ganzkörpertraining, es hält halt schon anders fit als nur Laufen. Und ich glaube, auf den langen Rennen und überhaupt am Trail kommt es einem zugute, wenn man nicht nur Laufen trainiert. Ich sehe es vor allem auch als Ausgleich, dass man im Alltag fit ist. Früher war es, wenn ich mein Kind herumgeschleppt habe. Jetzt kommt es einem zugute, weiß ich nicht, wenn man schwere Einkäufe heimschleppt oder irgendwas. Und ich versuche natürlich nebenbei auch immer wieder ein bisschen Yoga, damit man auch beweglich bleibt und ein bisschen runterkommt, wenn vielleicht gerade kein langer Lauf geplant ist.
Die letzte Frage in diesem Podcast gehört traditionell natürlich unserem Gast, aber der Egon stellt sie.
Die letzte Antwort gehört unserem Gast. Kennst du die letzte Frage?
Nein.
Das ist neu, dass wir einen Gast haben, der die letzte Frage noch nicht kennt. Aber erfrischend neu. Der Podcast nennt sich Laufalter. Und was verbindest du mit Laufalter?
Naja, jetzt, nachdem ich, seit du mich eingeladen hast, ein bisschen in den Podcast reingehört habe, euch zwei.
Ich nehme das als Kompliment einfach jetzt mal, ne?
Großes Kompliment.
So war es natürlich auch gemeint.
Nina, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg hierher ins WeMove gefunden hast. Danke, Egon. Danke auch ans WeMove, dass wir hier den Podcast aufzeichnen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören und sage für heute mal Danke, Servus und Baba.